Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wilhelm Brückner war ein großartiger Handwerker. Er hat wunderbar klingende Geigen und Bratschen gebaut. Seine Werkstatt in Erfurt, ein ganz besonderer Ort. Jetzt ist Brückner, der vielfach ausgezeichnete Geigenbaumeister, im Alter von 92 Jahren gestorben. Wir werden gleich an ihn erinnern im Gespräch mit Sophia Reuter. Die Musikerin aus der Staatskapelle Berlin spielt eine wertvolle Bratsche von Wilhelm Brückner. Außerdem besuchen wir einen Hamburger Club, der von der hanseatischen Kulturpolitik unterstützt wird. Mal keine rigide Sparmaßnahme, genau das Gegenteil. Und wir fragen, warum die Franzosen 50 Millionen Euro aus Saudi-Arabien annehmen als Zuschuss für die Sanierung des Centre Pompidou in Paris. Es erfordert unendlich viel Erfahrung und größte handwerkliche Fähigkeiten, ein klangvolles Musikinstrument herzustellen. Die höchste Kunst ist der Geigenbau. Berühmte Geigenbauer sind Legende, Guarneri, Stradivari in Italien, Jean-Baptiste Vuillaume in Frankreich. Es gibt auch in Deutschland legendäre Orte, an denen Geigen gebaut werden und wurden. In Mittenwald zum Beispiel, in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Das ist ein Ort, der ist eng verknüpft mit Matthias Klotz und seiner Geigenbauer-Dynastie. Oder Mark Neukirchen im sächsischen Vogtlandkreis. Dort hat Wilhelm Brückner das Geigenhandwerk gelernt. Er ist einer der ganz großen, ganz wichtigen Geigenbauer geworden, mit zahlreichen internationalen Auszeichnungen. Jetzt ist er hochbetagt, im Alter von 92 Jahren gestorben. Was hat ihn ausgezeichnet? Warum klingen seine Geigen und Bratschen so einzigartig? Das möchte ich nun mit Sophia Reuter besprechen. Sie ist Solistin und Kammermusikerin und auch Mitglied in der Staatskapelle Berlin und spielt dort als Vorspielerin der Bratschen. Und sie ist jetzt am Telefon. Frau Reuter, einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Als Musikerin, als Musiker entwickelt man ja ein sehr inniges Verhältnis zu seinem Instrument. Man hat es stundenlang in der Hand, am Körper, man spielt klangvolle Töne, man übt und vielleicht kämpft man auch mal mit dem scheinbar störrischen Instrument. Sie spielen eine Bratsche von Wilhelm Brückner. Können Sie uns dieses Instrument erklären? Was macht die Besonderheit aus?
Ich habe das große Glück, die Urmutter von Wilhelm Brückner zu spielen. Das ist die erste Bratsche, die er 1976 nach dem von ihm entwickelten Modell entworfen hat. Und diese Bratsche gehörte meinem Lehrer, der selber Solobratsche in unserem Orchester in der Staatskapelle Berlin war, Alfred Lipka, eine Bratschenlegende. Und ich habe schon während meines Unterrichts bei Alfred Lipka immer gesagt, ich möchte irgendwann dieses Instrument spielen dürfen. Dann hat das mir geborgt, 2002, damit habe ich meine erste Stelle gewonnen. Das war damals in Hamburg, eine stellvertretende Solostelle bei den Hamburger Philharmonikern. Und seit ich das Instrument das erste Mal in der Hand gehalten habe, ist mir nicht nur aufgefallen, sondern ich habe mich wirklich verliebt in diesen besonderen Klang. Und zwar, dass er auf der C-Seite wirklich schwarz und dunkel klingt. In der Mittellage auf den beiden mittleren Seiten klingt es baritonal wie ein wirklich voller Bariton, Fischer Dieskau zum Beispiel. Und auf der A-Seite ist es einfach ein strahlender Jubelklang, wirklich sehr hell und sehr solistisch und durchdringend.
Also die C-Seite, die tiefste Seite, und die A-Seite, die ja höchste Seite an der Bratsche. Wir wollen mal ganz kurz den Geigenbauer hören, Wilhelm Brückner. Und man ahnt, wenn man ihm jetzt zuhört, wie schwer es ist, ein gutes Instrument zu bauen.
Früher habe ich eben stabiler gebaut, würde ich sagen. Heute gehe ich bis an die Grenze, versuche es wenigstens. Also das kann natürlich passieren, dass man auch mal drüber weggeht. Ja. Wenn man sagen, wenn man 10 Instrumente gebaut hat, davon 2 Spitze, eine, die nicht so ganz will, und der Rest muss aber gutes Mittelmaß sein.
Wilhelm Brückner, was hat er denn anders gemacht, Frau Reuter, als andere Geigenbauer? Kann man das irgendwie beschreiben? Und Sie haben ja gesagt, Sie spielen dieses Urmodell von Brückner.
Ganz genau. Ich glaube, Herr Brückner war sowieso ein Original als Mensch und als Künstler, als Geigenbauer. Er hat sehr intuitiv gebaut. Er hat immer gesagt, ein Instrument muss klingen. Und er hat natürlich perfekte Maße benutzt. Wie gesagt, er hat ein eigenes Modell entworfen, was unten sehr, sehr breit war, schlank in der Taille. Und wie mein lieber Lehrer, der verehrte Alfred Lipka, sagte, breitarschig unten. Und es hat wirklich diesen großen solistischen Klang erzeugt, glaube ich, durch seine Intuition, dass die Saiten so schwingen können, dass eine große Schwingung vorhanden ist und dass das Instrument optimal sozusagen in den Verhältnissen gebaut wurde.
Wilhelm Brückner, der Großvater, war schon Geigenbauer. Wie wichtig ist denn die Tradition auch beim Geigenbau, also die Erfahrung, die man über die Generation hin sammeln kann?
Da werden natürlich auch Geheimnisse mitgenommen in jeder Generation. Das sieht man ja auch bei den großen italienischen Geigenbaufamilien. Ich glaube, die Familie Brückner, auch jetzt seine Tochter Ruth und der Enkel, die jetzt auch bauen, ja, die das sozusagen fortsetzen, nehmen diese ganzen Traditionen, Geheimnisse und das Können mit, was aus den vorangegangenen Generationen stammt.
Auch Sie sind in einer Musikerfamilie groß geworden. Der Großvater Komponist, der Vater ein berühmter Dirigent, Sie Musikerin. Wie wichtig sind denn so Musikerdynastien in dieser ganzen Musikszene überhaupt?
Es ist immer ein großes Glück, wenn man aus so einer Familie stammt. Bei uns ist es der Vater und der Großvater. Meine Geschwister sind Musiker. Es gibt andere große deutsche Musikerfamilien wie Familie Masur. Es gibt ein herrliches Zitat in den Meistersingern, die ich oft gespielt habe. Das heißt, ehrt mir die deutschen Meister. Und Herr Brückner war ein großer Meister, entstammte einer Meisterdynastie. Und ich finde es ganz wichtig in der heutigen schnelllebigen Zeit, dass man eben diese Tradition, sei es Familie im Musikersinne, im Bausinne, im künstlerischen Sinne auch wahrt. Denn man kann dort aus den Vollen schöpfen.
Jetzt ist das Instrument von 1976, das Sie spielen, Frau Reuter, das ist noch keine 50 Jahre alt. Das ist ja für ein Instrument nicht wirklich ein Alter. Wie hat sich das denn entwickelt?
Ich glaube, so wie ich das verstanden habe, habe ich sogar das Glück, eins der Instrumente zu spielen, das aus altem Holz gebaut wurde. Es ist nämlich so gewesen, dass in der DDR ja nicht üppig Material vorhanden war. Und Herr Brückner selbst hat mir erzählt, dass er damals auch in alte Abrisshäuser, Fachwerkhäuser gegangen ist und dort Holz gesammelt hat. Und ich glaube, behaupten zu können, dass ein Teil meiner Bratsche zumindest aus altem Holz gebaut ist. Und das hat natürlich auch einen besonderen Zauber. Je besser das Holz, je besser das Material, umso schöner klingt ein Instrument. Und mein Instrument hat, so würde ich sagen, eine alte Seele. Und es klingt nicht nur solistisch und warm und groß, sondern es klingt auch wirklich, wenn man es sagen darf, mit einer wirklich großen Seele.
Sie haben Wilhelm Brückner beschrieben, die Familie kennen Sie auch. Sie sind ihm also immer wieder auch begegnet?
Ja, ich bin mit meinem Instrument hingefahren. Das erste Mal, als ich es übernommen habe von Alfred Lipka, das war Anfang der 2000er Jahre. Und Herr Brückner hat sich sehr gefreut, wie auch die Familie, dass ich es jetzt spiele. Ich bin auch einmal hingefahren, als es so general überholt wurde, obwohl ich natürlich auch einen Geigenbauer in Berlin habe. Aber ich bin immer wieder auch zu Besuch gefahren. Es war mir eine Ehre. Weil ich schätze die Familie Brückner unglaublich, dass sie immer auch die Treue zu ihren Spielern halten. Sie wissen sehr genau, wo jedes Instrument ist. Und ich fühle mich sehr glücklich, die Urmutter bei mir hier in Berlin zu spielen. Im solistischen Sinne, ich spiele sie in meinem Trio, ich spiele sie in meinem Sextett, kammermusikalisch und natürlich auch in unserer Staatskapelle.
Ich hatte es gesagt, Brückner hat seine Ausbildung in Markneukirchen gemacht. Seine Werkstatt war in Erfurt. Welche Bedeutung hat denn diese ostdeutsche Instrumentenbautradition? Und Sie hatten ja, Frau Reuter, schon ein bisschen kurz beschrieben, auch wie schwierig das ist, unter Umständen an das Material, an das Holz heranzukommen.
Also die Markneukirchner Geigenbautradition ist weltberühmt. Es gibt ja auch einen Wettbewerb dort und es sind viele große deutsche Geigenbaumeister dort entsprungen. Ich denke, das setzt sich fort und Wilhelm Brückner hat natürlich seine Heimat genutzt dort, also er lebte dort und dieser wunderschöne Laden, diese wunderschöne Werkstatt inmitten von Erfurt lebt weiter durch die Familie und ich kenne einige meiner Kollegen, die seine Bratschen spielen und alle sind natürlich begeistert, auch immer wieder nach Erfurt zu fahren, angesichts der Schönheit und der Tradition, die diese Stadt umgibt und natürlich auch wegen Familie Brückner.
Sophie Reuter war das, Bratscherin in der Staatskapelle in Berlin. Wir haben an den Geigen- und Bratschenbauer Wilhelm Brückner erinnert, der im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Frau Reuter, Dankeschön.
Herzlichen Dank Ihnen.
Am 12. Mai 1965 haben die Bundesrepublik Deutschland und der Staat Israel offiziell diplomatische Beziehungen aufgenommen. 60 Jahre ist das jetzt her. Und deshalb gab es jetzt in Israel das Interesse, bei der kommenden Frankfurter Buchmesse einen gemeinsamen Stand beider Länder zu gestalten. Doch diese Idee wurde nun vom grün geführten Außenministerium verworfen. Das wiederum ruft die CDU-Opposition im Bundestag auf den Plan. Sie kritisiert diese Entscheidung und wirft der Regierung fehlenden Elan bei der Pflege der deutsch-israelischen Kulturbeziehungen vor. Und die Bundesregierung, sie verteidigt ihre Entscheidung. Ludger Fittkau berichtet.
Ein Gemeinschaftsstand Deutschlands und Israels bei der Buchmesse in Frankfurt am Main wäre ein wichtiges Signal an die israelische Öffentlichkeit gewesen. Nicht nur an die israelische Regierung, sondern auch an viele Menschen, die in Opposition zur Regierung Netanjahu stehen. Das findet Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
Gerade jetzt braucht Israel mehr Präsenz in Deutschland, mehr Öffentlichkeit in Deutschland. Auch diejenigen Stimmen, die die israelische Politik kritisieren oder anders gestalten würden, wenn sie die Mehrheit dafür hätten. Die ganze Vielfalt Israels könnte in Deutschland auf diese Weise besser dargestellt werden.
Einen gemeinsamen Stand zweier Regierungen bei einer Buchmesse habe es in dieser Form bisher jedoch noch nicht gegeben. Das erklärt Ralf Beste, Abteilungsleiter für Kultur und Kommunikation im Auswärtigen Amt gegenüber dem Deutschlandfunk. Deshalb habe man sich im Brainstorming zu den geplanten Veranstaltungen letztlich für Zurückhaltung in dieser Sache entschieden. Man plane zum 60. Jubiläum der deutsch-israelischen Beziehungen nun andere Kulturformate. An Geld fehle es, anders als die FAZ heute gemeldet hat, in dieser Sache jedenfalls nicht, so Ralf Beste. Trotz aller Kürzungen in anderen Bereichen, etwa bei der Arbeit der Goethe-Institute.
Das ist ja ein diplomatischer Jahrestag. Wir haben relativ viel Geld angesetzt, um halt gerade in diesen schwierigen Zeiten auch nochmal zu dokumentieren, wie eng die Beziehungen sind und wie sehr uns das am Herzen liegt. Es hat sehr viele gute Ideen gegeben und einige verfolgen wir und andere nicht. Aber am Geld scheitert da das Allerwenigste, sondern der Frage, ob was organisatorisch machbar ist und auch natürlich, ob es halt den gewünschten Effekt am besten erzielt. Und da ist eigentlich unsere Herangehensweise eher die, dass wir sagen, wir wollen wirklich einen guten Austausch haben, einen sinnvollen, der auch auf Dauer angelegt ist, mit israelischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Und da ist vielleicht eine gemeinsame Lesereise oder mehrere Lesereisen oder Veranstaltungen im Land besser als jetzt ein Regierungsstand auf einer Buchmesse.
Für den CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart ist die Absage des Gemeinschaftsstandes jedoch eine verpasste Gelegenheit, mit Kulturschaffenden über die Zukunft Israels zu diskutieren. Etwa über eine Zwei-Staaten-Lösung als Ausweg aus dem politischen Dilemma im Nahen Osten.
Es gibt in Israel in der jetzigen Regierung Kräfte, die meines Erachtens das konkret nicht wollen bzw. hintertreiben. Aber das sagt die deutsche Bundesregierung, das sagt die deutsche Öffentlichkeit bei jeder Gelegenheit. Also insofern, Pluralismus ist auch auf einer Buchmesse in einem freien Land völlig normal. Abgesehen davon, dass sich ja auch die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die aus Israel zur Buchmesse kommen, nicht von der israelischen Regierung vorschreiben lassen, was sie zu sagen und nicht zu sagen haben. Israel ist ein freies Land, in dem jeder seine Meinung äußern kann, was wir im Übrigen ja täglich auf den Straßen Israels erleben, was in keinem anderen Land der Region, im weiten Umfeld von Israel, in keinem anderen Land so stattfindet. Israel ist eben eine pluralistische Demokratie.
Für einen Gemeinschaftsstand Deutschland-Israel hätte man deshalb auch in Kauf nehmen müssen, dass arabische Verlage ihre Anmeldung von der Buchmesse wieder zurückziehen, findet der außenpolitische Sprecher der Union im Bundestag.
Ich glaube, das müsste man in Kauf nehmen, insbesondere dann, wenn es Staaten sind, die für sich in Anspruch nehmen, Verlagen ihres Landes zu verbieten, da aufzutreten. Ja, also die Frage, wie frei eigentlich eine Literaturszene in einem Land ist, drückt sich ja auch darin aus, dass die Regierung eben keinen Einfluss drauf nimmt, wenn Verlage oder die Organisationen der Schriftsteller oder des Buchhandels sich im Ausland mit ihren Werken präsentieren.
Aus Sicht von Ralf Beste, dem Abteilungsleiter für Kultur und Kommunikation im Auswärtigen Amt, sind die jetzigen Planungen für das deutsch-israelische Jubiläum jedoch konstruktiver.
Das sind einfach eher Fragen, was ist gut und was ist vielleicht noch eine bessere Idee? Und wir hatten eben nie den Eindruck, auch über Monate nach dem Brainstorming, dass das jetzt ein problematisches Thema wäre, sondern dass wir eigentlich einvernehmlich der Meinung sind, wir suchen weiter gute Ideen. Und wir haben eben auch viele gute Partner wie die Deutsch-Israelische Gesellschaft, das Deutsch-Israelische Zukunftsforum, mit denen wir Projekte gerade abstimmen und planen, die auch in dem Jubiläumsjahr, glaube ich, die Ziele, die ja auch in der Berichterstattung bisher thematisiert wurden, nämlich einen offenen Austausch auch über die schwierige Lage und unseren Blick auf diese Realität nach dem 7. Oktober noch besser in die Öffentlichkeit auch in Deutschland bringen.
Die Mutlosigkeit der Diplomatie, von der die Opposition spricht, weist die Bundesregierung in dieser Sache also zurück.
Kein gemeinsamer Stand also Deutschland-Israel bei der Frankfurter Buchmesse, Ludger Fittkau berichtete.
Fazit.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Es wird auch in der Kultur viel geklagt und geschimpft und das fast immer zu Recht. Doch inmitten der schlechten Nachrichten, es sind fast immer Sparnachrichten, gibt es immer mal wieder auch in der Kultur Entwicklungen und Ereignisse, die zeigen, es geht. Klappt doch. Heute wollen wir in unserer Fazitreihe über die deutsche Clubszene sprechen. Sie steckt in der Krise. Die Zahl der Diskotheken hat sich in den vergangenen 10 Jahren fast halbiert. Dabei gehört Live-Musik und Tanzen genauso zum Kulturerleben wie der Konzertbesuch oder der Gang ins Museum. Und so stellt sich die Frage, was hilft gegen das Clubsterben? Während in Berlin und München massiv in der Kultur gespart wird, setzt die Hamburger Politik gerade auf gezielte Förderung. Mit Erfolg. Charlotte Weinreich berichtet von einer Neugründung.
Ein Freitagabend im Nika Jazz Club, mitten in der Hamburger Innenstadt. Die Location hat gerade erst im November eröffnet. Betreiberin Fee Schlenstedt hat schon immer von ihrem eigenen Club geträumt.
Ich habe vorher schon andere, diverse Clubs geleitet, aber eben keine eigenen. Und hatte immer die Überzeugung, dass es gewisse Dinge gibt, die ich anders machen will.
Fee Schlenstedt hat viele Jahre erfolgreich in Berlin gearbeitet. Trotzdem war für sie klar, dass das nicht die Stadt wird, in der sie ihren eigenen Club gründet. Das liegt nicht nur an dem bereits vorhandenen Angebot in der Jazzclub-Szene dort.
Für mich hat Kunst und Kultur einen Wert. Und das vermisse ich in Berlin manchmal, dass der Wert der Kultur und der Kunst da adäquat geschätzt und honoriert wird. Und das sehe ich hier in Hamburg ein bisschen anders. Also hier sehe ich, dass es vielleicht auch eine höhere Bereitschaft gibt, für Kunst und Kultur auch adäquat Geld auszugeben.
Für die Eröffnung ihres Jazzclubs bekam Fee Schlenstedt großzügige Unterstützung vom Hamburger Senat. Ohne die stünde sie heute nicht hier.
Als wir dann wirklich in der Not waren und gemerkt haben, so, wir werden die Eröffnung nicht schaffen, weil hier so viele Kostensteigerungen stattgefunden haben durch den Schallschutzausbau. Also es war überwältigend. Wir haben dann aus dem Sanierungsfonds Hamburg 2030 über den rot-grünen Senat dann 250.000 Euro bekommen. Und das hat uns wirklich gerettet. Ohne dieses Geld hätten wir nicht eröffnen können.
Die Gründung des NIKA ist für die Stadt Hamburg eine Erfolgsgeschichte. Noch bis vor einem Jahr sah es düster aus für die Clubszene. Zahlreiche Läden mussten schließen, ohne dass neue nachkamen. Seit der Pandemie klagen viele Betreiber über Umsatzrückgänge, höhere Betriebskosten und gestiegene Mieten. Ohne finanzielle Unterstützung droht vielen Clubs, vor allem den kleinen, das aus. In Hamburg gehört das Nachtleben zur Identität. Deshalb hat die Politik in den letzten Monaten einiges auf den Weg gebracht, um die Branche zu retten. Kultursenator Carsten Broster von der Hamburger SPD erklärt:
Es reicht von kurzfristigen Hilfen bei der Suche nach neuen Flächen bis zu langfristigen Hilfen wie dem neuen runden Tisch Nachtleben. Da haben wir erstmals die Akteure der Clubkultur mit den unterschiedlichsten städtischen Playern an einen Tisch zusammengebracht, damit da Konflikte frühzeitig erkannt und dann auch gelöst werden können, um langfristig die Strukturen für Clubkultur zu verbessern.
Eine der bekanntesten Rettungsaktionen ist der Umzug des Musikclubs Molotow. Mithilfe der Stadt konnte er ein neues Zuhause auf der Reeperbahn finden. Für Anke Frieling von der CDU Hamburg ist das ein Beispiel,
wo sicherlich auch der Druck der Opposition geholfen hat, eine Lösung zu finden. Und das werden wir auch weiterhin tun. Diese Szene ist ein Markenzeichen unserer Stadt.
Zum Ende des Jahres gab es dann nochmal gute Neuigkeiten. Mit dem neuen Haushalt 2025-2026 wird die rot-grüne Koalition die Clubs mit zusätzlich fast 1,3 Millionen Euro fördern. Das ist erstmals eine siebenstellige Zahl. Und auch wenn das nur ein Anfang ist, das Hamburger Clubkombinat, ein Interessenverband der Musikspielstätten, ist froh über das positive Signal. Für die Vorsitzende Anna Laffrenz geht es auch über Hamburg hinaus.
Anstatt zu kürzen, investiert die Stadt Hamburg weiter in ihre vielfältige Livekultur und an ein diverses Programm der Musikbühnen. Und vor allem mit dem Verständnis, dass Clubs und andere Kulturorte demokratiefördernd wirken und notwendig für eine harmonische Gesellschaft sind, sollte wirklich kein Land an diesen Stellen kürzen, sondern aufstocken und in die Menschen investieren.
Auch das Publikum im Jazzclub NIKA weiß, dass es den HamburgerInnen im Vergleich zu anderen deutschen Städten gut geht.
Es ist eine reiche Stadt, verhältnismäßig. Und da sind halt dann auch Leute da, die sagen, ja, sowas muss eben auch weitergehen, weil das ein wichtiger Teil der Kultur ist. Es ist eben nicht nur Hochkultur, sondern eben auch mal kleinere Clubs, die andere Sachen machen als das, was man sowieso überall sieht.
Es ist ja ein Ort für Begegnungen auch einfach, um beisammen zu sein, um Musik zu erleben.
In Hamburg gibt es erstmal Grund zur Hoffnung, dass die Clubs als solche Orte auch erhalten bleiben.
In unserer Reihe Klappt doch war das Charlotte Weinreich über die Hamburger Clubszene, die ganz bewusst kulturpolitisch gefördert wird. Morgen hören wir in unserer Reihe, wie sich Rotterdam als Kulturstadt neu erfindet.
Deutschlandfunk Kultur.
Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Neugebauer.
Der britische Schriftsteller David Lodge ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Bekannt war er vor allen Dingen für Universitätsromane wie Kleine Welt, eine akademische Romanze von 1984 und Saubere Arbeit, das 4 Jahre später erschien. Mit beiden Werken war Lodge für den Booker Prize nominiert. In den Universitätsromanen von Lodge finde man die ganze Welt im Kleinen abgebildet, sagte die Literaturkritikerin Beate Tröger im Deutschlandfunk. Wie in einem Brennglas seien Lieben und Intrigen gebündelt. Zudem sei alles mit Humor erzählt.
Das Ganze, das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt, wenn man über David Lodge spricht, immer mit dem, was das englische, amerikanische Erzählen auch so ausmacht, mit einem ganz großartigen und feinen Witz.
Die Literaturkritikerin Beate Tröger. Der Sänger der US-Band The Osmonds, Wayne Osmond, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das teilten seine Brüder mit. Er habe einen Schlaganfall erlitten. The Osmonds bestanden aus Mitgliedern einer mormonischen Großfamilie. Ihre größten Hits hatte die Band Anfang der 70er Jahre. Den Höhepunkt ihres Ruhms erreichten sie mit ihrem Stück One Bad Apple, das sich 5 Wochen lang auf Platz 1 der amerikanischen Single-Charts hielt. Der kurz darauf erschienene Song Crazy Horses löste in Europa begeisterte Fanreaktionen aus, die in den Medien als Osmond-Mania bezeichnet wurden. Bund und Länder haben sich auf ein neues Finanzierungsabkommen für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz geeinigt. Demnach werden die jährlichen Beiträge zur Stiftung ab 2026 um insgesamt 12 Millionen Euro erhöht, wovon der Bund 9 Millionen übernimmt. Dietrich Karl Meurer.
Das neue Abkommen soll am 12. März unterzeichnet werden, nachdem die Länderparlamente zugestimmt haben. Zudem soll die Organisation der Stiftung reformiert werden. Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen wirbt dafür, dass das Gesetz zur Reform noch vor der Bundestagswahl beschlossen wird. SPD und Grüne haben nach dem Ende der Ampelkoalition mit der FDP keine eigene Mehrheit im Parlament.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist mit ihren 25 Museen, Bibliotheken, Archiven und Forschungsinstituten nach eigenen Angaben die größte Kultureinrichtung Deutschlands. Sie wird von Bund und Ländern finanziert. In Zeiten knapper Gelder wollte ein Theater im Landkreis Görlitz auf ungewöhnliche Weise Geld organisieren. Zu Beginn der laufenden Spielzeit bot das Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau seine Namensrechte zum Verkauf an. Es seien auch 2 Angebote eingegangen, sagte Intendant Daniel Morgenroth der Neuen Musikzeitung. Aber die Beträge seien zu gering gewesen. Ein 6-stelliger Betrag sollte es schon sein, so der Intendant. Vielleicht wäre die Suche nach einem großen Sponsor erfolgreicher gewesen, wenn sich das Theater in Berlin oder München befände. So wird in Görlitz und Zittau weitergesucht. Die aktuelle Spielzeit steht unter dem Motto Kapital.
Im Januar 1977 wurde das Centre Pompidou in Paris eröffnet. Die spektakuläre Architektur der Architekten Renzo Piano und Richard Rogers für dieses Museum für moderne und zeitgenössische Kunst. Das Besondere an dem Gebäude, die Gebäudetechnik, ist außen an der Fassade angebracht. Tragwerk, Belüftungsrohre, Wasser, Strom, Aufzüge. Es sieht ein bisschen aus wie eine Fabrik, ein Kunstkraftwerk nämlich. Jetzt muss das Gebäude saniert werden. Der Bau hat damals 150 Millionen Euro gekostet. Die Kosten für die Sanierung jetzt werden auf rund 262 Millionen Euro geschätzt. Und an diesen Kosten wird sich nun Saudi-Arabien mit 50 Millionen beteiligen. Dieses Engagement mit Profiten aus der fossilen Industrie sorgt selbstverständlich für Diskussionen. Die Hintergründe wird uns nun Franziska Fiedler in Paris erklären. Sie ist zugeschaltet. Frau Fiedler, guten Abend.
Guten Abend.
Was muss denn am Centre Pompidou repariert, saniert, modernisiert werden?
Ja, also man könnte sagen, so ziemlich alles. Also das Gebäude war ja damals, Sie haben es gerade gesagt, in den 70ern eine richtige Innovation in Paris, aber inzwischen ist es eben total in die Jahre gekommen. Und das Wichtigste erstmal vorneweg, der ganze Asbest muss weg. Das ist schon mal sehr aufwendig. Dann soll das Centre Pompidou auch energieeffizienter werden. Das heißt, es sollen alle großen Fenster ausgetauscht werden. Auch die Rohre werden erneuert, die Aufzüge werden saniert. Naja, und auch die IT und die Server, die entsprechen nicht mehr so den aktuellen Standards. Das ist also schon eine ganze Menge. Und wenn das alles dann fertig ist, dann sollen auch an der Architektur so ein paar Dinge verändert werden, die dann auch noch mal ins Geld gehen.
Ich hatte es ja gesagt, die Gesamtkosten 262 Millionen ungefähr. Ist diese Größenordnung realistisch?
Ja, tatsächlich wird es wahrscheinlich auf mehr hinauslaufen. Im Moment gehen die Planer von 460 Millionen aus. Die Hälfte davon wird ungefähr der Staat übernehmen. Das sind dann die notwendigen Sanierungen. Und der Rest, das ist eben für dann besondere architektonische Projekte noch an dem Bauwerk, der kommt eben aus internationalen Projekten und eben auch jetzt aus Saudi-Arabien.
Saudi-Arabien beteiligt sich mit 50 Millionen. Was bekommen denn die Saudis dafür?
Also im Prinzip kann man sagen, Saudi-Arabien gibt jetzt Geld und Frankreich gibt dagegen Expertise und Prestige, also in ganz vielen kulturellen Bereichen. Ein wichtiger Faktor ist zum Beispiel die Wüstenstadt Al-Ula, beziehungsweise eigentlich die ganze Oasenregion auch drumherum. Saudi-Arabien will diesen Ort zu einer großen Attraktion ausbauen, da soll ein Museum entstehen, Perspective Galleries soll das heißen. Und da sollen dann eben arabische Künstler ausstellen und das Centre Pompidou hilft eben beim Aufbau der Sammlung. Aber es hilft auch dabei, zum Beispiel Personal zu Schulen oder Veranstaltungen zu organisieren. Naja, und das Abkommen geht dann eben noch ein paar Schritte weiter. Also auch im archäologischen Bereich wird Frankreich unterstützen oder die französische Filmförderung. Auch die sollen Know-how zu Filmproduktionen weitergeben. Also da gibt es viele kleinere und größere Projekte, die gar nicht nur mit dem Centre Pompidou zusammenhängen, aber die von denen Saudi-Arabien jetzt profitiert.
Das ist also eine Investition, die sich in eine kulturelle Strategie des Königreichs in Frankreich einfügt?
Ja, also im Prinzip wollten Frankreichs Präsident Macron und der saudische Kronprinz schon seit 2018 enger zusammenarbeiten. Da ging das los und was die Kultur angeht, wird das jetzt eben sichtbar am Centre Pompidou. Also man muss auch sagen, Saudi-Arabien geht es um Know-how, es geht Saudi-Arabien aber auch um Prestige, weil 2030 wird es in Riad die Weltausstellung geben. Dafür macht es sich natürlich gut, wenn man in kurzer Zeit Kulturstätten entstehen lässt und sich dann eben auch Expertise aus Frankreich holt. Und man muss auch sagen, Saudi-Arabien steht ja auch immer wieder wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, der will jetzt unbedingt das Image seines Landes aufpolieren. Denn man muss auch sagen, Saudi-Arabien hat im Moment ja noch Macht und Geld durch Erdöl. Aber das ist endlich und viele wollen in erneuerbare Energien investieren. Das heißt, er versucht jetzt so ein bisschen andere Wege zu gehen.
Gibt es denn da eine andere Möglichkeit? Also die Grand Nation, die sich für ein solches Prestigeprojekt bezahlen lässt, auch aus Saudi-Arabien. Das klingt so ein bisschen nach einem Armutszeugnis. Warum lassen sich die Franzosen darauf ein? Ist das nicht auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, peinlich?
Tja, was Frankreich eben neben Kultur nicht im Überfluss hat, ist im Moment Geld. Ne? Also die Staatsfinanzen sind ziemlich angeschlagen. Der Haushalt ist immer noch nicht beschlossen. Und da sind 50 Millionen Euro für das Centre Pompidou schon gar nicht so schlecht. Also man kann das so oder so bewerten. Aber Macron hat nach seinem Besuch jetzt im Dezember in Saudi-Arabien erstmal in Social Media verlauten lassen, er habe diese strategische Partnerschaft jetzt unterzeichnet und man werde jetzt eben an ganz vielen Stellen zusammenarbeiten. Und ich glaube, es geht auch über die Kultur so ein bisschen hinaus. Es geht auch ein bisschen darum, den Einfluss auf der Welt auszubauen und da eben auch in ganz anderen Sektoren noch zusammenzuarbeiten.
Was bedeutet das denn jetzt konkret, dieses Geld für das Centre Pompidou? Nehmen Sie jetzt wirklich nur das Geld oder gibt es auch eine Art Mitspracherecht Saudi-Arabiens?
Ja, das kann man tatsächlich im Moment noch nicht so richtig absehen. Also in den Verträgen ist im Moment nicht die Rede davon, dass Saudi-Arabien irgendein Recht bekommt, mitzureden. Aber dass ein Land so eine Summe hergibt, das ist jetzt auch nicht gerade alltäglich. Und natürlich gibt es auch schon Kritiker, die befürchten, dass Frankreich da jetzt einfach was aus der Hand gibt in der Kultur. Aber man muss auch sagen, von dieser Gesamtsumme, die wir vorhin genannt haben, da fehlen auch immer noch 60 Millionen Euro. Also das Geld kommt tatsächlich gerade sehr gelegen.
Es gibt ja grundsätzliche Kritik an dieser fünfjährigen Schließung des Museums für diese Sanierung, Frau Fiedler. Eine Petition fordert, das Museum in Teilen während der Bauarbeiten offen zu lassen. Ist dieses Geld aus Saudi-Arabien jetzt Wasser auf die Mühlen dieser Renovierungskritiker?
Ja, also das Centre Pompidou würde dazu sagen, es sind ja nicht 5 Jahre, es sind ja eigentlich nur etwas mehr als 4 Jahre. Also so richtig schließen wird es ja erst Ende Dezember 2025. Und die Planer sagen eben, wenn wir es teilweise auflassen würden, dann würde alles noch viel, viel länger dauern. Mhm. Und durch diese offene Architektur des Centre Pompidou würde das den Besuchern eigentlich mehr schaden als helfen. Von daher, ja, kann man auch wieder so oder so sehen, aber die Planer finden ihren Plan da ganz gut.
Ende 2025 wird das Centre Pompidou für 5 Jahre wegen Sanierung schließen. Saudi-Arabien beteiligt sich mit 50 Millionen an den Baukosten. Franziska Fiedler hat uns die Hintergründe berichtet. Frau Fiedler, Dankeschön. Guten Abend.
Vielen Dank.
Fazit.
KI und die Zukunft der Kunst.
Wie verändert KI die künstliche Intelligenz, die Kunst? Diese Frage beantworten wir in einer Fazitserie hier im Deutschlandfunk Kultur. Über Theater, Literatur, Fotografie, Übersetzung, Architektur und Tanz haben wir in den vergangenen Tagen gesprochen. Jetzt über die Audioproduktion. Noch werden die meisten Hörbücher von professionellen Sprecherinnen und Sprechern eingesprochen. Aber künstliche Stimmen sind immer mehr auf dem Vormarsch. Im englischsprachigen Raum gibt es bereits mehr als 50.000 mit KI-Stimmen erstellte Hörbücher. Zu identifizieren sind diese Produktionen meist aber noch durch ihren neutralen, emotionslosen und auch kaum phrasierten Sprechfluss. Doch eins ist klar, auch die Hörbuchlandschaft wird sich durch KI verändern. Stefanie Wittgenstein.
Das ist ein Hörbuch, vorgelesen von einer künstlichen Stimme.
Sie wohnen in einer Maisonette-Wohnung direkt an der Themse. Und ich wollte dort gar nicht mehr weg. So schön war der Ausblick direkt auf das London Eye.
Klingt eigentlich schon ganz schön gut, denken Sie vielleicht. Und beim ersten Hören gar nicht mehr so abgehackt und monoton wie frühere Computerstimmen vielleicht. Aber beim längeren Hören merken wir, zumindest im Moment noch, das hat kein echter Mensch vorgelesen. Kein professioneller Hörbuchsprecher, wie zum Beispiel Uwe Teschner. Hier ein Ausschnitt von ihm aus Der Schatten des Windes.
Ich kann mich nicht mehr an ihr Gesicht erinnern. Ich kann mich nicht mehr an Mamas Gesicht erinnern, keuchte ich. Mein Vater umarmte mich fest. Hab keine Angst, Daniel. Ich werde mich für uns beide erinnern.
Das ist natürlich eine ganz andere Liga, denn Hörbuchsprecher wie er können mit ihrer Stimme unzählige Gefühle wiedergeben, die KI nicht. Noch nicht. Denn in die Glaskugel gucken kann niemand. Was wird noch alles möglich sein? Und deswegen ist die Unruhe in der Branche groß, sagt Uwe Teschner.
Mir begegnet das Thema KI natürlich im Kollegenkreis öfter, vor allem im Synchron. Da sind auch die Sorgen groß, dass wir mal an den Punkt kommen, dass immer weniger echte Stimmen eingesetzt werden.
Weil hier die Originalstimme von Dustin Hoffman beispielsweise durch KI in Deutsch umgewandelt und dann statt eines deutschen Synchronsprechers eingesetzt werden könnte.
Kollegen haben davon berichtet, dass es durchaus bei der einen oder anderen Doku vorgekommen ist, dass dort eine künstliche Stimme verwendet wurde.
Für den Hörbuchmarkt ist eine solche Entwicklung im Moment nicht zu erkennen, zumindest nicht in Deutschland, sagt Colin Hauer, Geschäftsführer von Hörbuch Hamburg.
Ich finde, das Schöne ist, dass wir in Deutschland auf so eine lange Tradition des gesprochenen Wortes zurückblicken können. Also wir haben eine sehr diverse Radiolandschaft, wir haben eine Hörspielbegeisterung, wie sie es auch sonst nirgendwo gibt auf der Welt.
Unser Anspruch sei hoch und wir haben eine riesige Auswahl. Andere Länder hätten bei weitem nicht die Menge an Hörbüchern, also helfe man dort jetzt mit KI nach.
Die Texte, die ich da bislang gehört habe, die haben mich jetzt in der Länge nicht überzeugt, muss ich ganz klar sagen.
Künstlich erzeugte Stimmen hätten sicher ihre Berechtigung, sagt der Chef von Hörbuch Hamburg. Bei Sachtexten etwa oder im medizinischen Bereich, wo Menschen ihre eigene Stimme verloren hätten. Bei Hörbüchern sieht er die KI aber deutlich im Nachteil.
Eine Sache, die KI ganz klar nicht kann, ist Geschichten so zum Leben zu erwecken, wie das eine menschliche Stimme kann und ein ausgebildeter Sprecher. Also gerade dieses Reindenken in Text, das Verstehen, das Interpretieren, ja, das eine eigene Gefühle hineinbringt und dem ganzen Text auch eine Seele verleiht.
KI könne sicher manchen Arbeitsprozess in Zukunft vereinfachen, aber auf absehbare Zeit keine Sprecherinnen und Sprecher ersetzen. Da sei sich der Hamburger Verlag seiner Tradition und auch Verantwortung bewusst. Das sei ja erstmal gut zu hören, sagt Uwe Teschner.
Und insofern wäre mein Aufruf an die Kollegen und Kolleginnen, mit dafür Sorge zu tragen, dass eine Regelung entwickelt wird vom Europäischen Gerichtshof oder durch eine Kommission, mit der es möglich ist, KI einzusetzen, aber Sorge zu tragen, dass wir nicht die Sachen hergeben, die wir lieben und die uns als Menschen ja ausmachen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tag und nun den Blick in die Feuilletons von Lotta Wieden.
Haben Sie zu Weihnachten einen Gutschein bekommen oder im neuen Jahr schon versucht, einen Gutschein einzulösen? In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung tröstet uns Sandra Kegel für alle bislang erlittenen und eventuell noch kommenden Gutscheinzumutungen mit einer Selbsterfahrungsgeschichte. Sie endet, so viel sei hier verraten, nicht gerade beglückend. Ob wegen völlig unpassender, verbummelter oder bereits seit Jahren abgelaufener Gutscheine, lesen Sie bitte selbst. Wir widmen uns hier lediglich dem Resümee der FAZ-Autoren. Der Gutschein, schreibt Kegel, verrät ja vor allem eines, die Verlegenheit des Schenkenden, keine zündende Idee zu haben. Kinder hingegen wüssten schon immer um den wahren Wert eines Gutscheins. Sie verschenken etwa 13-mal Wäsche aufhängen an die Eltern, was die Unerfüllbarkeit, so Kegel, immer schon mit einpreise. Überschrieben hat Sandra Kegel ihren Text übrigens mit dem Titel »Guter Schein«. Hübsches Wortspiel, finden wir. Lustvoll, spielerisches auch in der Süddeutschen Zeitung, in der Autor Alex Rühle den Wiener Schriftsteller Wolf Haas besucht. Ein Gespräch übers Schreiben und Haas' neuesten Roman »Wackelkontakt«. Rühle fragt den für seine unterhaltsamen literarischen Experimente bekannten Schriftsteller: »So ein Roman, in dem zwei verschiedene Stränge sich derart eng umeinander winden, dass sie irgendwann in ein und dieselbe Geschichte münden, den muss man doch sicher sorgfältig planen. Konstruktionsskizzen, architektonischer Aufriss etc. pp.« Haas? »Da war gar nichts geplant. Das war eher wie wenn man in einen Wald reingeht, bei einem schmalen Durchgang. Schaut nicht aus wie ein Weg, aber vielleicht komme ich doch weiter.« Er, Haas, reibe sich schon sein Leben lang auf an diesem philosophischen Diktum, dass ein Satz nicht über sich selbst sprechen darf. Zu welchen Kurzschlüssen es führt, wenn man genau das versucht, den Text also in sich selbst zurückführt und denjenigen, der liest, gleichzeitig zu dem macht, über den gelesen wird. Ähnliches Niveau, anderes Thema, Ronensteinkes Text, »Sollen Sie halt«, ebenfalls Süddeutsche Zeitung. Es sei keineswegs Anlass zur Unruhe, wenn ein bekannter amerikanischer Tech-Milliardär auf seiner Plattform Wirres und Groteskes über Frank-Walter Steinmeier schreibe. Wahlkampf sei Wahlkampf. Das wirkliche, ernste Problem beginne erst dort, wo ein Tech-Milliardär deutschen Politikern nicht bloß die Meinung sagen, sondern ihnen im Diskurs den Saft abdrehen kann. Eine Möglichkeit, über die Elon Musk bereits verfüge. Es brauche bloß ein paar kleine Änderungen am Algorithmus, ein paar interne Klicks, die unter das Betriebsgeheimnis fallen. Schon werden die Stimmen der Rechtspopulisten stärker gepusht, die Stimmen der Moderaten gedimmt. Wenn nicht alles täuscht, so Ronensteinke, dann habe all das längst begonnen. Genau dies müsse die Demokratie nun angehen, auch mit Hilfe neuer Gesetze. Währenddessen macht die Taz eine Theaterrundreise zum Thema Gewalt gegen Frauen. Der Tagesspiegel blättert ergriffen im Sonnengesang von Franz von Assisi und die Welt erfreut sich an einer Neuauflage von Carlo Levis Deutschlandreise aus dem Jahr 1958. Deutschland, so Weltautor Mark Reichwein, wird darin geschildert als ein Land, das sich vor sich selbst versteckt, seine Traumata mit Wiederaufbau, Wirtschaftswunder und Weihnachtsmarktgemütlichkeit verdecke. Apropos Weihnachtsmarktgemütlichkeit. Da manch einer auch dieses Mal um ein, zwei Gutscheine reicher geworden sein dürfte, hier noch eine Empfehlung der FAZ-Autorin Sandra Kegel. Laut Gesetz verlieren Gutscheine nach 3 Jahren ihre Gültigkeit. Abgesehen vom volkswirtschaftlichen Phänomen der vielen bezahlten, aber nicht eingelösten Scheine, sei der zwischenmenschliche Aspekt jedoch nicht zu unterschätzen. Gerade bei ideellen Geschenken, wie beispielsweise einem versprochenen Winterspaziergang. Nur solle man künftig halt auf die Endlichkeit der Gabe hinweisen.
Der Blick in die Feuilletons war das von Lotta Wien. Das war es, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.